You were encouraging others to attack a hotel which you knew was occupied by refugees and asylum seekers.
Dieser Richter verurteilt hier gerade einen Mann aus dem britischen Leeds.
The sentence is one of 20 months imprisonment.
20 Monate muss der ins Gefängnis, weil er auf Facebook dazu aufgerufen hatte, eine Geflüchtetenunterkunft anzugreifen. Ihr habt vielleicht die Bilder und Videos von den gewaltsamen Ausschreitungen in ganz vielen englischen Städten gesehen, jetzt Anfang August.
This is our fucking country, not fucking theirs.
I'm here to save the kids. The children have been murdered. There's been a massacre on the street.
Die haben sich vor allem gegen People of Color gerichtet und gegen muslimische Menschen.
In dieser ersten Woche hat es sich vernünftig angefühlt, so kurz mein Kopftuch zu verstecken. Auch wenn ich das gar nicht gerne mache.
Taiba lebt in Manchester, trägt Kopftuch und war erstmal deutlich vorsichtiger. Wir fragen uns heute, an diesem 16. August 2024, wie konnte das passieren, dass da so viele Rechtsextreme randalieren? Und ist das jetzt vorbei oder kann das jederzeit wieder aufflammen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
In diesem Podcast greifen wir uns jeden Tag ein aktuelles Thema raus und packen das für euch aus. Wir sprechen mit Menschen, die es ganz persönlich betrifft und ordnen das Ganze aber auch ein. Angefangen hat alles mit einem Messerangriff. Am 29. Juli tötet ein 17-Jähriger drei kleine Mädchen bei einem Taylor Swift-Tanzkurs in Southport, nordwestlich von Manchester. In sozialen Netzwerken kursiert kurz darauf die Falschmeldung, dass es sich bei dem Angreifer um einen muslimischen Asylbewerber handelt, der erst seit kurzem im Land sei. Und das ist totaler Quatsch. Der 17-Jährige ist britischer Staatsbürger, in Wales geboren, kein Muslim. Seine Eltern sind früher aus Ruanda eingewandert. Aber aus dieser Falschmeldung entstehen dann tagelang rassistische Krawalle. Und die haben auch Auswirkungen auf ihr Leben.
Ich heiße Taiba, ich bin 23, ich bin Dichterin und Übersetzerin ins Englische. Ich habe vor einem Jahr mein Bachelorstudium in Anglistik und Germanistik abgeschlossen. Und arbeite jetzt für eine Organisation, die die Übersetzung der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur fördert.
Warum gerade ins Deutsche?
Ich habe Deutsch in der Schule als Fach bekommen und dann, ich habe irgendwie nie damit aufgehört. Das macht mir einfach ganz viel Spaß.
Taiba kommt aus Liverpool, lebt jetzt in Manchester und sie hat die Ausschreitung von Anfang an verfolgt.
Ich habe zuerst durch soziale Medien von diesem so schrecklichen Angriff gehört. Ja, ich war total schockiert, habe aber niemals geahnt, dass die Unruhen und Spannungen sich einfach so weit und schnell verbreiten würden. Meine Familie und ich haben das alles von zu Hause aus beobachtet, durch den Nachrichten.
Das heißt, du hattest erst von dem Mord an den drei kleinen Mädchen gehört, die ja ermordet worden ist. Das hattest du zuerst gesehen und hättest aber nie gedacht, dass dann daraus eben solche gewaltsamen Ausschreitungen entstehen würden.
Ja, ganz richtig. Es gibt oft so Einzelfälle, wo schreckliche Sachen passieren, also überall. Mhm. Aber man weiß ja nie, was so eine ganze Bewegung so anzünden könnte.
Wie habt ihr da in der Familie drüber gesprochen? Also habt ihr dann gemeinsam Fernsehen geschaut oder wie habt ihr ja das gemeinsam auch verarbeitet irgendwie?
Ich habe einfach ganz oft meine Schwester angerufen, um zu checken, dass sie einfach gut nach Hause gekommen ist, nach der Arbeit. Wir tragen ja beide Kopftuch und sind dann sichtbar muslimische Frauen. Und da will man einfach ganz vorsichtig sein.
Hattest du selber Angst, Sorge im Alltag vor Übergriffen?
In der ersten Woche war ich nur einmal in der Stadt gefahren und ich habe ein Hoodie getragen, damit mein Kopftuch sozusagen ein bisschen gedeckt war. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich voll geschämt, allein so diese kleine Kapitulation einzugehen, weil man will auch nicht leicht erschrocken sein.
Das heißt, wenn du rausgegangen bist, dann hast du dein Kopftuch eben so ein bisschen verdeckt, versteckt, damit du nicht sichtbar als Muslimin zu sehen eben bist, zu erkennen bist.
Ja, in dieser ersten Woche hat es sich vernünftig angefühlt, so kurz mein Kopftuch zu verstecken. Auch wenn ich das gar nicht gerne mache.
Weil du dein Kopftuch gerne trägst.
Auf jeden Fall. Und ich bin sehr stolz, mit meinem Kopftuch durch die Straßen zu laufen. Und ich habe mich, ganz ehrlich gesagt, nie in meiner Stadt unwohl gefühlt.
Bist du bewusst auch ein bisschen weniger raus und in die Stadt gegangen?
Ja, also ich bin in dieser ersten Woche viel zu Hause geblieben, was mich eigentlich sehr frustriert hatte. Ich bin in Manchester in der Poesiegemeinde und auch in der Protestgemeinde sehr aktiv. Also das war ein bisschen schade, dass plötzlich dieses Gefühl da war, dass wir lieber zu Hause bleiben sollen.
Ja, und es macht dann wahrscheinlich auch einfach wütend, dass man dazu irgendwie gedrängt wird.
Voll.
Das Gefühl zu haben, man muss jetzt zu Hause bleiben, um sicherer zu sein, das, die eigene Identität, Religion zu verstecken. Also kann ich mir vorstellen, dass einen das richtig wütend macht auch.
Es macht einen wütend, dass Gewalt an so unschuldige Menschen gerichtet wird. Also da können wir natürlich mit dieser kleinen Mädchen einen Tanzunterricht anfangen. In dieser ersten Woche wurde auch die kleine 11-jährige Schwester von einer Freundin von mir die Straße entlang gejagt. Und das in London. Das hat mich total beunruhigt, dass sowas überhaupt möglich ist.
Würdest du sagen, das hat dein Bild auch ein bisschen von der britischen Gesellschaft ein bisschen verändert? Oder vom Land?
Das, was mich richtig überrascht hat, war, wie organisiert diese Gewalt war.
Mhm.
Wir wissen natürlich, dass Rassismus und auch gewalttätiger Rassismus hier in England passiert. Aber das ist einfach so im großen Stil passiert, hat mich auf jeden Fall überrascht.
Verhältst du dich selber jetzt irgendwie anders in der Öffentlichkeit?
Das Alltag geht ja weiter. Man muss immer noch zur Arbeit, man muss immer noch zur Schule. Also nach sowas will man immer ein bisschen wachsamer sein.
Ja.
Aber ja, das Leben muss natürlich weitergehen.
In über einem Dutzend, vor allem englischen Städten, kam es zu Ausschreitungen. In Birmingham, Belfast, Manchester, Liverpool. Es wurden Moscheen angegriffen, Hotels, in denen Geflüchtete untergebracht sind. Es sind aber auch PolizistInnen angegriffen worden. Autos wurden angezündet, Geschäfte geplündert. Großbritanniens Premier Keir Starmer hat daraufhin angekündigt, hart gegen die Randalierer vorzugehen.
I utterly condemn the far-right thuggery. Those that have participated in this violence will face the full force of the law.
Um die 1000 Festnahmen hat es im Zuge der Krawalle gegeben. Über 400 sind schon angeklagt. Einige wurden in Schnellverfahren schon zu Haftstrafen verurteilt. So wie der Typ aus Leeds vom Anfang dieser Folge. Und was für Randalierer da unterwegs waren, dazu kann uns Jakob mehr sagen.
Ja, ich bin Jakob Gul. Ich bin Extremismusforscher am Institute for Strategic Dialogue in London und untersucht da unter anderem rechtsextreme Bewegungen.
Was hat er mit den Ausschreitungen zu tun?
Ich selber habe mit den Ausschreitungen gar nichts zu tun. Allerdings beobachten wir an unserem Institut sehr nah rechtsextreme Mobilisierungen und haben tatsächlich daher auch direkt nach der schrecklichen Gewalttat in Southport, wo drei junge Mädchen erstochen wurden, da haben wir direkt beobachten können online, dass hier einiges an unbelegten Behauptungen aufgestellt wurde und so haben wir quasi von Anfang an im Grunde mitverfolgt, wie sich das online entwickelt und dann nachher auch zu Gewalt geführt, Ausschreitungen geführt hat.
Jakob, wenn ihr das seht, ne, da auch am Institut, was dann da abgeht, was für Falschmeldungen verschickt werden, was auch für eine Mobilisierung stattfindet, was macht ihr dann da? Meldet ihr das auch irgendwo oder beobachtet ihr das in Anführungszeichen nur?
Sowohl als auch, also es kommt immer auf die genauen Inhalte an.
Mhm.
Grundsätzlich waren wir erstmal interessiert, was passiert da, was wird da diskutiert, warum bewegt das die Leute auch so sehr. Aber es kann natürlich auch passieren, dass wir im Rahmen unserer Analyse Inhalte finden, die beispielsweise direkt zu Gewalt aufrufen.
Mhm.
Und das wären dann schon Dinge, die unter Umständen auch entweder den Plattformen oder in extremen Fällen sogar Sicherheitsbehörden gemeldet werden könnten.
Was hast du gedacht, als du gesehen hast, welche Dynamik das annimmt nach dieser Falschmeldung über diesen Mordanschlag?
Also ja, wir hatten sehr schnell viel zu tun,
mhm.
haben gesehen, wie Protestaufrufe auf verschiedenen Social-Media-Plattformen verbreitet wurden. Haben X beobachtet, Telegram, TikTok, gesehen, wie diese Plattformen für verschiedene Zwecke eingesetzt wurden, aber auch quasi, welche Influencer stehen dahinter. Also sind das wirklich Rechtsextreme, sind das organisierte Gruppen, sind es Influencer, sind es Verschwörungstheoretiker? Also das sind so dann die Gedanken, die mir da durch den Kopf gehen.
Wer war das denn dann, wer da wirklich maßgeblich dran beteiligt war?
Ja, es war tatsächlich eben nicht eine zentrale Organisation. Zunächst wurde auch von behördlicher Seite in den Raum gestellt, dass die English Defence League da sehr aktiv ist. Die English Defence League existiert so, aber eigentlich seit vielen Jahren gar nicht mehr richtig. Das war eine muslimfeindliche Protestbewegung mit starken Überschneidungen in die Hooligan-Szene in Großbritannien, die vor allen Dingen in den späten 2000ern bis zur Mitte der 2010er Jahre sehr aktiv war. Mhm. Aber es war eben durchaus breiter. Also wir haben eben sowohl rechtsextreme Influencer gesehen wie Tommy Robinson, der damals auch der Gründer der English Defence League war, aber mittlerweile auch individuell als reichweitenstarker Online-Influencer aktiv war. Mhm. Wir haben aber auch darüber hinaus Verschwörungstheoretiker gesehen. Wir haben gesehen, dass zum Teil auch falsche Informationen verbreitet wurden von Politikern wie Nigel Farage, von Personen wie Elon Musk, also dem Eigentümer von X, früher Twitter. Ja. Dass es anonyme Kanäle gibt auf Telegram, wo nicht nur zu den Protesten aufgerufen wird, sondern auch tatsächlich dann Taktiken empfohlen wird, Gesicht verdecken, Steine werfen. Also es ist ein breites Ökosystem. Es ist nicht eine Person, es ist nicht eine Gruppe. Und das hat eben in diesem Fall wirklich diese Wirkungskette gegeben, von Falschbehauptung hin bis zu realer Gewalt, die eine Woche lang anhält.
Wenn man sich anguckt, wer da auf die Straße gegangen ist, welche Beobachtungen habt ihr da gemacht? Das waren ja nicht ausschließlich Rechtsextreme, oder?
Nein, vermutlich nicht. Es gibt natürlich auch bei Krawallen immer Leute, die einfach da Spaß dran haben. Und die dann quasi so damit aufspringen. Und ob das dann nun wirklich noch politisch ist, da bei Geschäften Fenster einzuschmeißen, da muss man wirklich genau hinschauen. Aber was eben man ja dennoch sagen kann, ist, dass sich diese Ausschreitungen ganz gezielt gegen bestimmte Gruppen gerichtet haben. Dass es sich gegen Muslime gerichtet hat, gegen völlig unbeteiligte Moscheen, dass Listen kursiert sind mit Aufnahmestellen für Asylbewerber, mit Anwälten, die sich für die Rechte von Geflüchteten einsetzen, die dann auch zum Ziel wurden, dass Unterkünfte von Asylbewerbern angegriffen wurden. Also das sind unabhängig davon, was jetzt jede einzelne Person vielleicht denkt und für ein Weltbild hat, die da teilgenommen hat, dennoch ja Ausschreitungen mit ganz eindeutig rassistischer Natur und eindeutigen Zielen und Gruppen, die davon betroffen waren, und die angeheizt wurden von rechtsextremen Influencern und Aktivisten.
Was beobachtet ihr gerade? Es ist ja ruhiger geworden. Die ganz großen Krawalle sind ja vorbei. Das ist die Frage, wie das weitergeht. Aber was nimmst du gerade so wahr? Gibt es weiterhin Vernetzung, Aufrufe zu Krawallen?
Nein, das ist schon deutlich zurückgegangen. Und ich denke, also unabhängig davon, wie man das jetzt bewertet, dass es tatsächlich sehr viel damit zu tun hat, dass jetzt sehr schnell effektive Strafverfolgung durchgeführt wurde und dadurch natürlich auch, dass eine abschreckende Wirkung hat. Ob die Strafen im Einzelfall gerechtfertigt sind, kann ich natürlich jetzt gar nicht unbedingt beurteilen. Aber es hat natürlich auch von politischer Seite, von Seite der neuen Labour-Regierung, die ja auch wirklich erst seit ganz kurzem im Amt ist, für die war das natürlich auch so der erste große Testfall, hat es deutlich gemacht, dass dieses Thema sehr ernst genommen wird.
Jakob, ganz kurz noch deine Einschätzung. War es das jetzt erstmal mit diesen Krawallen oder kann das auch jederzeit wieder passieren, wieder aufflammen?
Es kann definitiv wieder aufflammen. Es war ein ungewöhnliches Ereignis, auch in dieser Intensität und wirklich im Ausmaß der Gewalt. Aber es gab vergleichbare Ausschreitungen 2023, auch vor einem Hotel mit Asylbewerberinnen in Nordengland in der Nähe von Liverpool. Es gab Ende letzten Jahres in Irland ganz ähnliche Ausschreitungen, also auch auf Grundlage von einem relativ ähnlichen Vorgang und Behauptungen im digitalen Bereich. Mhm. Es gab vor 2 Jahren einen Brandanschlag auf eine Unterkunft in Dover. Also es kann definitiv wieder zu ähnlichen Ereignissen kommen, auch wenn es möglicherweise in diesem Ausmaß ungewöhnlich war.
Was ist nach diesen gewaltsamen Krawallen aber eben auch gegeben hat, ganz viel Solidarität. Demonstrationen im ganzen Land gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus. Refugees are welcome, Rufe, Protestmärsche. Wie hat Tayyiba aus Manchester diese Gegendemos erlebt?
Bei den ersten so Welle von Gegenprotesten war ich eigentlich nicht dabei. Ich hatte einfach entschieden, dass es besser wäre, wenn ich zu Hause bleibe. Und ich habe das dann alles von zu Hause sehr genau beobachtet und habe mich natürlich sehr gefreut zu sehen, dass Menschen auf die Straße gekommen sind, um ihre eigenen Gemeinden zu verteidigen. Das gibt man natürlich etwas Hoffnung. Und es gab auch letzten Samstag große Gegenprotesten landesweit. Ich war bei der Demo in Piccadilly Gardens in Manchester. Diese Menschenmenge war einfach so divers, so bunt. Ich erkannte viele Freunde und Bekannten aus der Manchester-Solidaritätsszene. Das war auf jeden Fall eine ganz schöne Erfahrung. Aber auch eine Erfahrung, die mich und alle anderen daran erinnerte, dass es immer noch ganz viel Arbeit gibt, die wir hier leisten müssen, um dieses Rassismus-Problematik eigentlich ins Auge zu schauen.
Das war Unboxing News für heute. Danke ans Team, an Thomas Otto, Ingo Rockenberg, Alissa Ehigator und Andy Fulford. Die haben alle an der Folge mitgearbeitet. Ich bin Rahel Klein. Abonniert Unboxing News am besten, damit ihr keine Folge verpasst. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Passt gut auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.